Du schreibst an dem Punkt, wo es um die Forderung geht, Impfstoff darf keine Ware sein. Wie kann man sowas fordern in der Welt, wo doch alles eine Ware ist? Also meine Frage ist, was stört dich daran, wenn Impfstoffe keine Ware wären? Und es gibt ja auch Beispiele in der Welt und historisch gab es noch mehr, wo selbst im Kapitalismus ja bestimmte Sektoren nicht mehr warenförmig angeboten wurden. Also ich denke jetzt, der National Health Service in Großbritannien nach dem Zweiten Weltkrieg, da war Gesundheit dann keine Ware. Ja, ist zum Teil wieder geworden, ist zum Teil bei uns, aber auch Bildung ist bei uns ja nicht durchgängig eine Ware. Also das ist ja schon möglich. Es passiert manchmal, eben wenn die Kräfteverhältnisse entsprechend sind, die Situation. War das nicht auch dann eine mehr polemische Kritik, an dieser Forderung? Impfstoffe sollen keine Ware sein, Gesundheit soll keine Ware sein. Ist das wirklich so illusionär oder ist das
Ja.
nicht eine Propaganda auch in Richtung Sozialismus?
Nein, das glaube ich nicht.
Okay.
Aber
Ja.
was ich glaube, ist, dass das jedenfalls wir alle, wenn ich dich als wahrscheinliches Gründungsmitglied von NATAC ansprechen darf,
Ja, nur Rüsselsheim. Sonst kam
Okay.
ich ein Jahr später dazu. Ja.
Okay. Ich will sagen, die inflationäre Aufstellung des Postulats, etwas dürfe keine Ware sein, ne? Die gibt so falsch Auskunft über die Grundstruktur des Kapitalismus, dass selbst dort, wo etwas keine Ware ist, das instrumentell eingesetzt wird zur Bewirtschaftung der wahren Arbeitskraft oder des Humankapitals, in deinem Beispiel jetzt das Gesundheitswesen in Großbritannien nach 1945, ist der eine Strang der Kritik. Eine Kritik der inflationären Anwendung. Kultur ist keine Ware, umzingelt mich zum Beispiel, weil ich eben auf diesem Sektor selber tätig bin und deswegen die entsprechenden Mails kriege. Das ist grundfalsch. Zunächst einmal müssen wir in den Mittelpunkt rücken, dass, weil alles Ware ist, bestimmte gebrauchswertorientierte Anwendung unmöglich ist. Wenn du die Bildung ansprichst, so ist doch die ganze Bildung, das ganze Schulwesen, das ganze universitäre Wesen darauf ausgerichtet, wertvolle, wahre Arbeitskraft sowohl für die unteren Sektoren der Gesellschaft als auch für die gehobenen Positionen zu produzieren. Und weißt du, dieses Affirmative, das in dem Begriff Rückkehr zur Normalität, ich glaube, dazu kommen wir noch, steckt, das macht ja etwas mit den Denkenden selbst. Denn ich meine, so, weiß ich nicht, seit 30, 40 Jahren kritisieren wir beide wahrscheinlich die zweckhafte Zurichtung der Menschen im universitären Getriebe. Und jetzt sollen wir uns freuen, dass die Unis wieder aufmachen. Das ist zu wenig. Und so war das. Also ich bin selbstverständlich dafür, dass das Patentrecht außer Kraft gesetzt wird. Wenn das Kräfteverhältnis reicht für große Schenkaktionen. Guck mal, ich gehe davon aus, und ich finde, das ist jetzt nicht meiner Lust an Apokalypse geschuldet, dass die Hälfte der Menschen an der Covid-19 noch nicht gestorben ist, weil wir doch Einblick haben, in welchen Armutsregionen die Impfquote bei 2 oder 3 oder 4% liegt und wissen, dass das zwar temporär versetzt, aber doch weltweit überall zuschlagen wird. Und unter diesen Bedingungen ist alles richtig, was sagt, setzt außer Kraft, was Kapitalismus bedeutet, was Patent bedeutet, was Vorenthalten von Medikamenten, wie wir das so viele Jahre bei AIDS gesehen haben und so bedeutet. Aber macht nicht auf alles den Begriff, darf keine Ware sein. Ich habe mal in einer satirischen Abhandlung geschrieben, demnächst fordert Attac auch noch, der Krieg darf keine Ware sein. Das war natürlich eine Überspitzung. Wenn ich mit diesem Konstruktiven einen winzigen Anhang noch machen darf, weil ich heute zu Gast bei einem Attac-Sender bin, guck doch noch mal die Konstruktivität der frühen Schriften von Attac an, als es noch um die Tobin-Steuer oder die Finanzmarkttransaktionssteuer ging. Und dieses akribische Aufschreiben, wie dann alle Übel der Welt, auch der Hunger in der Welt und die Unbehausung durch diese Finanzmarkttransaktionssteuer behoben werden kann. Das meine ich, das führt zum Mandat im Europaparlament.
Ja, das haben wir beobachtet. Genau. Also natürlich gibt es auch da so ein Bedürfnis, ja, dass man eben zeigt, wie toll man da in diese Stoffe auch einsteigt. Ja. Aber ich will jetzt noch mal zu einem anderen wichtigen Punkt in deinem Buch kommen, der nicht unbedingt direkt jetzt mit Corona, der Pandemie, was zu tun hat, sondern du schreibst über die Bedürfnisse und schreibst kühnerweise, eigentlich ist es doch völlig klar, es gibt auch falsche Bedürfnisse und im Prinzip kann man das feststellen und das hat schon der Herbert Marcuse gemacht und Adorno hat was dazu gesagt. Könntest du das nochmal erläutern? Was ist das, wenn die Leute doch ein Bedürfnis nach irgendwas haben? Dann kann man doch nicht sagen, das ist einfach falsch, was ihr da wollt, oder kann man es doch?
Naja, bei ganz einfachen Sachen, glaube ich, würden wir sehr schnell Konsens erzielen. Ja. Auch übrigens mit Blick auf Staatsmaßnahmen. Der Kritiker des Staates, der ich mich zu sein bemühe, der ist ja nicht in der Situation, dass er alle Maßnahmen der Bewirtschaftung der Untertanen schlicht falsch finden kann. Also lass mich ein paar ganz einfache Sachen nehmen. Ich komme dann zur Kritik der Bedürfnisse. Ich nehme an, wir beide sind dafür, dass man betrunken nicht Auto fahren darf.
Ja, und nicht mit 100 durch eine Stadt fährt. Ja, zum Beispiel auch. Ja.
Zum Beispiel, also es gibt dieses Verbot und wir beide würden nicht auf die Idee kommen, zu sagen, das ist jetzt das Ende der Freiheit oder so etwas. Das würden wir bei Tempolimit nicht sagen. Und als wir beide junge Männer waren, gab es ja diese große Debatte, ob das Ende der Freiheit durch die Gurtpflicht eintreten würde mit wilden Stellungnahmen, wer nun alles sich nicht mehr frei fühlt und so weiter. Dieses gilt für viele Bereiche. Wie toxisch darf ein Wasser belastet sein, um das Baden zu erlauben? Oder wenn ich jetzt von Graz nach Hamburg zurückfahre, werde ich einen Zug betreten, in dem Rauchverbot ist. Das ist für mich ganz schön schwer und manchmal blicke ich sehnsüchtig auf die Zeiten, als es noch ein Raucherabteil gab. Aber ich würde ja nie sagen, das ist das Ende meiner Freiheit oder würde jetzt rumlaufen, dass wir dagegen demonstrieren müssen. Manchmal ist das für mich schade, aber mir auch nicht. Wahrscheinlich ist es richtig. So, und das gilt bis ins Perverse. Um ein perverses Beispiel zu nehmen, jetzt ist sehr in der Debatte, um das Leben unserer Soldaten besser zu schützen, brauchen wir Drohnen. Haben wir beide oft gehört in letzter Zeit. Und na gut, da ist eben Lebensschutz und Kriegsführung, also das eigene Leben gefährden und das Leben anderer vernichten, sozusagen in eine Formel gepackt. Mein Ausgangspunkt ist, dass die Bedürfnisse, die wir antreffen, nur zu dieser Gesellschaftsordnung gehören. Dass wir also ganz schwer nur Auskunft geben können über eine zukünftige System von Bedürfnissen oder mehrheitliches System von Bedürfnissen in Zeiten, in denen langsamer und kreativer produziert wird, die Angst vor der Arbeitslosigkeit verschwunden ist, die Konkurrenz viel weniger Sinn macht, weil es nicht um Entlassung und Beförderung und finanzielle Alimentation geht und so weiter und so weiter. Mein Ausgangspunkt ist also, die Kriterien, die Effektivität, die Konkurrenz, nach der im Kapitalismus produziert wird, wandert in die Menschen ein und macht sie auch manchmal hässlich oder macht sie sehr häufig auch hässlich. Dies ist komplett abgegrenzt von der, sagen wir, neoliberalen oder wie man das nennen soll, Mode des Appells an den Einzelnen, der sich fit halten soll, damit seine Arbeitskraft nicht so schnell verschleißt, oder der sich eben Sportverein und Jogging, und der vielleicht auch bestraft werden soll, wenn er zu dick ist, andere Krankenkassenbeiträge zahlen soll oder sich schämen soll, wenn er zu dick ist, weil im Flugzeug dann, dass er mehr Gewicht hat und das Fliegen teurer macht und so weiter und so weiter. Ich habe eine tiefe Abneigung gegen jeden Appell an die Unterschicht, sie möge doch nun einmal tugendhaft sein, von Menschen aus der Oberschicht, die sich selbst wie die letzten Ratten benehmen. Und mein Beispiel ist immer, guckt euch die Hotelzimmer in noblen Hotels, nachdem sie verlassen wurden, ab. Dagegen räumt das Proletariat vorbildlich.
Ordentlich auf, ja.
Ja, also ich glaube, wir haben als Linke immer diesen, wie soll ich das sagen, dieses Changieren oder diesen Spagat, dass wir die Denunziation der Prolls als verroht und sittenlos durch die Oberschicht oder diese Widerwärtigkeiten, sie sollen doch mal ein gutes Buch lesen oder sie sollen doch mal den regionalen Kohlrabi essen, da kommt man mit Hartz IV auch gut aus und so weiter. Mit allem, was wir haben, denunzieren. Mit allem, was wir haben, denunzieren. Und gleichzeitig nicht leuchten, dass es das Phänomen des Einwanderns, der Hässlichkeiten in die unteren Schichten gibt. Und das sind falsche Bedürfnisse. Und bei falschen Bedürfnissen, Marx stellt ja dagegen das enorme Bewusstsein in seinen Schriften als etwas, den Kapitalismus der Sehnsucht nach Überwinden des Bewusstsein, dass er von dem nur elementaren oder später sagte man tradeunionistischen Bewusstsein abgrenzt. Diese radikale Sehnsucht nach dem ganz anderen, die ist sehr weitgehend erloschen. Und das weiß ich, und das macht meine Randständigkeit in der Gesellschaft aus, und das war mal ein klein bisschen anders nach 68. Aber dass es falsche Bedürfnisse gibt, das kann doch, also dass es auch so etwas gibt wie null Minderung der Staatskritik und gleichzeitig sagen, ja, das halte ich doch im Rahmen der ganzen Scheiße, in der wir stecken, des falschen Lebens, der verwalteten Welt oder der demokratischen Diktatur der Bourgeoisie, um einen historischen Begriff zu benutzen, für etwas, finde ich auch besser, dass das jetzt gemacht wird. Denken wir einfach daran, wie lange man in der Ehe vergewaltigen durfte. Ne? Das ist ja nun nicht gerade ein richtiges Bedürfnis, ne? Sondern sehr, sehr umständlich.
Ja, ich denke, man muss das nicht nur bei dem sogenannten Proll sehen. Also ich meine, für mich ist das Bedürfnis nach der zweiten großen Yacht natürlich auch ein aus individueller Sicht wahrscheinlich richtiges, aber aus gesellschaftlicher Sicht und Menschheitssicht einfach falsches Bedürfnis. Ja? Und man muss möglichst sehen, dass das nicht erfüllt werden kann. Ja?
Man muss sehen, dass es nicht erfüllt werden kann, und man hat immer zwei Arbeiten. Das eine ist erklären. Das Wort erklären grenzt ja ein klein bisschen an Verständnis haben. Das ist ja immer dieser schmale Grat. Erklären und trotzdem verurteilen. Ich meine, die Theoretiker, auf dessen Schultern wir stehen, von denen wir gelernt haben, die haben uns ja beigebracht, so viel zu erklären, zu unausrottbar unter Bedingungen der Kapitalherrschaft.